Die politische Basis schreit um Hilfe. Die politische Basis, das sind die Kommunen. Thorsten Kornblum, Oberbürgermeister in Braunschweig und Kandidat bei den anstehenden Kommunalwahlen in Niedersachsen, erklärt, warum das der Fall ist und was notwendig ist. Moin und hallo zusammen zu einer neuen Folge von Und Jetzt. Wir haben heute ein Thema, das betrifft auf den ersten Blick nicht so alle, aber auf den zweiten Blick sehr wohl alle, nämlich die Rolle der Kommunen und mit einem tollen Gast.
Denn heute ist bei uns der Oberbürgermeister von Braunschweig, der SGK-Vorsitzende, du kannst uns gleich vielleicht nochmal erklären, was das so bedeutet, Thorsten Kornblum und auch der Spitzenkandidat der SPD in Braunschweig. Herzlich willkommen, Thorsten.
Hallo, freut mich.
Du bist heute nicht als Oberbürgermeister hier, denn es ist Wahlkampf. Du bist Spitzenkandidat deiner Partei im Wahlkampf und aus Neutralitätsgründen ist das eine rechtlich ungeheuer wichtige Feststellung. Aber knüpfe noch mal im Wahlkampf an. Also jetzt ist heiße Phase, nur noch einige Wochen bis zum 13. September. Wie ist denn so die Stimmung in Braunschweig und umzu und überhaupt?
Die Stimmung ist ganz gut. Man muss natürlich auch, und ich bin's auch, als Spitzenkandidat natürlich erstens Berufsoptimist, aber man merkt ja auch so ein bisschen, das kennst du ja, denke ich, aus den vielen, vielen Wahlkämpfen, ob man sich getragen fühlen kann von einer Stadtgesellschaft, ja oder nein. Und das finde ich in meinem Fall schon. Und auch bei allen Unkenrufen, was unsere Partei angeht, die SPD, ist es natürlich trotzdem so, dass man merkt, dass da, wo man immer noch in den Vereinen ist, wo man sich kümmert, wo man viele, viele Herausforderungen ist, wo man auch ansprechbar ist, dass man da doch spürt, dass Vertrauen da ist.
Also eine Kommunalwahl gegen den Bundestrend, gegen die Bundespartei, würdest du das so unterschreiben?
Das ist unser Ziel und ich glaube auch, ehrlicherweise, das ist ja auch mal die Stärke der Niedersachsen-SPD gewesen und der braunschweigischen SPD natürlich insbesondere, dass man einfach sozusagen pragmatische Lösungen macht, relativ unideologisch. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept, von dem die auch dann in Berlin lernen können. Und ich hoffe, es geht diesmal auch wieder auf.
Also willst du uns ernsthaft sagen, Bundespolitik spielt keine Rolle im Braunschweiger Wahlkampf und im niedersächsischen Kommunalwahlkampf?
Es ist schwer, in manchen Gesprächen das Ganze dann immer wieder auch auf die kommunale Ebene zu ziehen. Das ist natürlich klar bei diesen ganzen bundespolitischen und weltpolitischen Dingen, die wir gerade miteinander diskutieren. Aber es gelingt dann doch, also die Menschen differenzieren doch zwischen den verschiedenen Wahlarten.
Ja, aber was sagst du, wenn jemand kommt und sagt, ja, also Herr Kornblum, Sie finde ich ja ganz in Ordnung, aber Rente mit 63, was Sie da vorhaben, geht überhaupt nicht. Wie reagierst du dann?
Naja, dann sage ich, dass es hier eine Kommunalwahl ist und es genau, dass es um andere Themen geht, dass es wie es in Braunschweig doch auch besser haben als in anderen Regionen und da kommt man relativ schnell auf die kommunalpolitischen Themen. Und
damit lassen die dich vom Tisch gehen?
Viele.
Okay.
Das ist wirklich so. War das bei, also ich meine, du hattest ja auch Wahlkämpfe zu führen, auch auf kommunaler Ebene. Man merkt doch, wenn man die kommunalpolitischen Themen sind den Menschen ja oft viel näher. Ja, ist die Straße, funktioniert die Straße vor der Haustür? Kommt, ist die Schule in Ordnung? Wie geht's weiter mit Baugebiet X oder Y? Weil es auch greifbarer ist. Und die Diskussionen in Berlin sind ja jetzt erstmal sozusagen konzeptionell, weil da noch nichts beschlossen ist. Natürlich treibt das die Menschen um, aber ehrlicherweise meine ich schon, das ist ja auch die Stärke der Kommunalpolitik, dass man darüber dann sehr konkret diskutieren kann und dann die Menschen auch damit packen kann in der Diskussion.
In so einer
Oder war das bei dir anders?
Ach, das hing ganz davon ab, aber also jedenfalls habe ich nicht gesagt, dazu sage ich nichts. Ich bin hier Kommunalpolitiker. Das weiß ich nicht, ob mir das so gut angeschrieben worden wäre. Man kann, glaube ich, schon als Kommunalpolitiker auch eine sehr differenzierte Haltung einnehmen. Man kann sagen, erstens bei uns, da bin ich voll drin. Und Rente mit 63, schwieriges Thema. Ich würde zum Beispiel bei der Rente mit 63 immer hinzufügen, also mindestens für diejenigen Menschen, die eine schwere körperliche Beschäftigung haben und die schwer beansprucht sind, können das nicht so bleiben. Aber das wäre jetzt nur meine Haltung. Was würdest du denn sagen, Christoph?
Also dir geht es um das Thema 45 Jahre arbeiten, richtig?
Ja.
Genau. Und dass man danach abschlagsfrei in Rente gehen kann. Also ich glaube schon, dass man auch als Kommunalpolitiker sich auch anders als seine Bundespartei bei dem einen oder anderen Thema mal positionieren kann. Ich glaube, das ist, tut auch keinem, also ist auch nicht parteischädlich. Ich glaube, es ist vielleicht sogar wichtig, einfach, dass wir das aus der Basis heraus auch, auch spüren, dass es auch hoch sickert. Ich werde total oft mit den Bundesthemen konfrontiert. Ich stand ja jetzt auch schon ein paar Mal am Stand. Ich mache ja auch für Stadtrat in Bad Harzburg, also ganz auf ganz niedrigem Niveau, nicht so wie Thorsten, meine Kommunalwahlen. Und natürlich hört man da viel Bundespolitik. Und auch als Landtagsabgeordneter höre ich mehr Bundespolitik als Landtag. Und das gibt einem schon zu denken. Das sind die dominierenden Themen. Natürlich, wenn man ins Gespräch kommt, werden einem die Leute sympathisch und ich glaube, das ist unsere Stärke. Dafür muss man natürlich aber enorm mobilisieren und auch viele Leute haben, die das mit einem tun, um viele Leute zu erreichen. Das funktioniert nicht, wenn die Strukturen so schwach sind. Da gucke ich jetzt mal nach Sachsen-Anhalt. Da sind halt wesentlich schwächere SPD-Strukturen. Da gibt es wesentlich weniger Mitglieder und die können das natürlich nicht auf die kommunale Ebene runterbrechen, weil es da nicht genug Leute gibt, die das dann tatsächlich auch vertreten. Und ich glaube, das merken wir. Das ist im Braunschweigischen, glaube ich, eine ganz besondere Stärke. Da haben wir relativ gute Strukturen, wie ich finde. Und da erreicht man die Menschen und kann dann diese Themen auch nochmal platzieren. Das fällt uns an anderer Stelle als SPD wesentlich schwieriger.
Und du hast natürlich auch viele, viele Kandidierende, ja, hunderte, tausende Kandidierende, die natürlich dann auch ihr Wahlprogramm nochmal zusätzlich unter das Volk bringen wollen. Und dass du da natürlich dann auch nochmal mit den spezifischen Dingen vom Stadtbezirksrat bis hin zum Oberbürgermeister oder im Stadtrat darüber diskutierst, was du genau konkret dann zum Beispiel auch in deinem Stadtbezirk ändern willst. Und dann hast du natürlich auch eine ganz andere Diskussionsbasis, als wenn du nur über bundes- oder landespolitische Themen sprichst.
Lass uns über Kommunalpolitik reden. Die Kassen sind leer, sind überall leer, sind sicherlich auch in Braunschweig leer. Ist das ein Thema, das bei Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist? Und wie reagieren Sie drauf, wenn der Oberbürgermeister sagt, ja, im Prinzip, nicht der Oberbürgermeister, der Spitzenkandidat, Entschuldigung, wenn der sagt, ja, ich würde das sehr gerne machen, was Sie jetzt von mir eigentlich verlangen, aber sorry, gerade kein Geld da.
Also die Kassen sind ja nicht nur leer, sondern es ist eine nie dagewesene, ja, Krise, Katastrophe der Kommunalfinanzen und zwar bundesweit. Und ich glaube mittlerweile haben es die Kolleginnen und Kollegen zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden, auch mit den kommunalpolitischen Vereinigungen in den Parteien geschafft. Und auch bei den Ministerpräsidenten ist es ja im hohen Maße angekommen und auch bei der Bundesregierung, dass es eben so strukturell nicht weitergehen kann. Wir haben ja mittlerweile eine solche überbordende Kostenbelastung aus gesetzlichen Verpflichtungen, die immer weiter steigen, die ja in Teilen sogar explodieren. Wir haben ja Kinder- und Jugendbereich, in vielen anderen Sozialbereichen haben wir ja teilweise Kostensteigerungen von über 100%, die ja dann irgendwann dazu führen, dass das, was an freie Masse da ist, so klein ist, dass ich wirklich Probleme habe, überhaupt noch vor Ort zu gestalten. Und das macht ja dann das, was eigentlich Attraktivität von Kommunalpolitik ausmacht, so schwierig. Es gibt viele, viele junge Menschen, die gerade kandidieren für die Kommunalparlamente, eigentlich den Eintritt auch in die Politik, vielleicht dann auch irgendwann in die Berufspolitik haben und die konfrontiert sein werden, nicht mit dem, was sie gestalten können, sondern wo wir sozusagen starke Prioritäten setzen können oder wo wir dann noch einsparen müssen. Das ist ein Riesenproblem, das ist, glaube ich, angekommen. Was wirklich schwer zu erklären ist, ist natürlich, die Menschen sehen dieses 500-Milliarden-Paket, von dem ja eigentlich nur 100 Milliarden bei den Ländern und Kommunen gemeinsam ankommt. Niedersachsen, wir die berühmten 10%. Das Problem sind aber die laufenden Ausgaben. Und es ist auch nicht mehr möglich, das Ganze durch kommunalpolitisches Handeln auszugleichen.
Aber lassen Sie mich nochmal auf die Frage zurückkommen. Also ist es angekommen bei den Bürgerinnen und Bürgern und wie reagieren die drauf? Sagen die, okay, sehe ich ein, ist gerade schwierig? Oder sagen sie, das ist mir jetzt mal egal, das ist wichtiger als das andere?
Nein, die machen sich auf der einen Seite natürlich Sorgen, so wie wir alle gemeinsam, aber fragen sich natürlich auch schon, wie es in Zukunft eigentlich weitergehen soll mit der Bezahlbarkeit von den vielen, vielen Leistungen, die wir haben. Das Problem ist allerdings, dass wir immer stärker in einer polarisierenderen Gesellschaft leben, wo jeder seine 100% haben will.
Das meine
ich. Ja, das große Ganze zu sehen, dass man tatsächlich Prioritäten setzen muss, dass man austarieren muss. Das wird immer schwieriger zu kommunizieren, liegt auch daran, dass die Tageszeitungen das nicht mehr können, weil die Auflagezahlen ja immer weiter sinken. Und sozusagen das immer wieder in Abwägung bringen zu müssen, die Hauptaufgabe von Kommunalpolitik, nämlich Kompromisse zu machen, von Politik generell, das wird immer schwieriger. Und deswegen ist derjenige, der unterwegs ist mit seinem Partikularinteresse, nicht mehr bereit zu sagen, okay, ich muss vielleicht von 100%, 20% Abstriche machen, damit die anderen auch noch 80% kriegen. Das wird tatsächlich immer schwieriger in einer immer polarisierenden Gesellschaft. Das ist ja auch das Problem der Volksparteien.
Spannend. Also du sagst, die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist schon durch diese finanziellen Zwänge klar gedrückt. Braunschweig, und das hört sich ja für viele so erstmal so nach dem Geldsegen an, hat aus dem Sondervermögen, glaube ich, über 100 Millionen bekommen. Und das hört sich erstmal nach einer riesigen, riesigen Zahl an. Und alle sagen, Mensch, die könnten ja jetzt hier ganz viel machen und Straße XY bauen und das noch und die Schule und die Kita. Kannst du uns mal so eine Größenordnung von so einem städtischen Haushalt geben? Ich glaube, das wäre mal spannend.
1,4 Milliarden ungefähr im ganzen Konzern. Was ich vielleicht, um das mal deutlich zu machen, immer gerne bringe, ist die fünfte IGS, die wir in Braunschweig gebaut haben. Die haben wir 2015 gebaut. Die hat 35 Millionen Euro gekostet. Die sechste IGS, natürlich etwas gehobene Baustandards und so weiter und so fort, weil die gesetzlichen Grundlagen sich verändert haben. Im Wesentlichen das gleiche Raumprogramm, kostet fast 90 Millionen Euro. Also das sind, da merkt man mal die Steigerung allein im Baubereich.
Also ich würde sagen, was du aus diesen unterschiedlichen Töpfen kriegst, ist im Grunde genommen eine Schule.
Anderthalb Schulen. Also das macht vielleicht deutlich, dass das zwar sich nach riesigen Summen anhört, du aber damit, natürlich, wir sind dankbar, dass das kommt, aber du die Verpflichtung, die du hast beim Ganztagsschulausbau, beim weiteren Ausbau von G8 auf G9, wo wir immer noch dabei sind.
Also G8, halt G9, da sind wir im Bereich der Gymnasien und der gymnasialen Oberstufe, also anstelle einer 8-jährigen Schulzeit, eine 9-jährige Schulzeit. Ich habe die Planstelle des Dolmetschers.
Ja, das ist gut. Und damit höhere Baukosten, natürlich, weil man mehr Raum braucht, weil man einen ganzen Jahrgang zusätzlich hat. Und das sind einfach Verpflichtungen, die wir ja erfüllen müssen. Ich vergleiche das mal mit so einem Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, das kann sich seine Kunden nicht aussuchen, das kann sich seine Preise nicht aussuchen und muss mit jedem einen Vertrag eingehen, der es möchte. Und das macht das vielleicht ein bisschen so schwer, weil natürlich man immer denkt, wenn man so von außen darauf guckt, sagt, ich muss doch auch mit meinem Geld in meinem Privathaushalt umgehen. Ich habe so viel Geld, dann darf ich halt weniger Ausgaben machen. Und zwingt man halt, bestimmte Ausgaben zu machen. Und wir können bestimmte Dinge gar nicht miteinander verhandeln. Und deswegen ist es gut, dass sich Bund, Land und Kommunen jetzt auf den Weg gemacht haben, das Ganze grundsätzlich zu untersuchen. Weil das geht nur, wenn es alle drei staatlichen Ebenen zusammen machen.
Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich würde jetzt behaupten, der Bund hat auch gerade nicht so einen wahnsinnig positiven Haushalt. Das Land glaube ich auch nicht.
Echt unter Druck, der Bundeshaushalt.
Also ich würde mal sagen, da willst du von den, also alle drei Ebenen sind gerade unter Druck, auch der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Und ich bin dann gespannt, wie man da rauskommen möchte. Was sind denn Ideen? Also jetzt frage ich mal euch beide aus der kommunalen Ebene und vielleicht auch als ehemaliger Ministerpräsident, was sind denn eure Ideen?
Ein Kämmerer, genau.
Was sind denn eure Ideen, da Mittel einzusparen? Habt ihr da Ideen? Kann man das? Oder
lass
ist das,
ihn mal anfangen.
Ist das eine Scheindebatte, funktioniert das gar nicht?
Nein, also wir müssen uns, das Problem ist ja zurzeit, dass wir immer noch bei auch vielen Gesetzgebungsvorhaben ein Verschieben zwischen den, also alle wehren ab, dass sie es bezahlen müssen und es landet dann auf irgendwelchen anderen Ebenen, leider meistens auch bei den Kommunen. Ja, ein Beispiel, das sogenannte GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, ein Problem, das uns…
Das übersetzt jetzt ja, mal bitte. Selber.
Achso, also GKV, das ist sind die gesetzlichen Krankenversicherungen und man hat das Problem auf Bundesebene, dass man die Beiträge stabil halten möchte für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber. So.
Schönes Ziel.
Und da hat man sich überlegt, okay, da sind auch große Löcher, wie bezahlen wir das? Da hat man gesagt, ein Drittel machen wir durch Leistungseinschränkungen für die Arbeitnehmenden, das ist das, was die Gewerkschaften auf die Palme bringt. Ein Drittel kommt irgendwie selber von den Krankenkassen und ein Drittel kommt aus den Kliniken. So, und das heißt zum Beispiel für mein Klinikum nochmal auf den Daumen, wenn es nicht besser wird, 10 bis 15 Millionen Euro mehr Defizit im Jahr. Das heißt für die MHH nochmal 30 Millionen Euro Defizit im Jahr.
Also MHH so. Ist die Medizinische Hochschule Hannover.
Genau. Also das sind alles Dinge, wo man dann wieder das für die kommunalen Krankenhausträger auf die Kommunen geschoben hat, die eigentlich schon kein Geld haben. Damit kann der Bund dann sagen, okay, wir haben es stabil gehalten, aber es bezahlen die. Es wäre doch viel sinniger zu sagen, wir müssen uns einfach alle mal an einen Tisch setzen und überlegen, was wollen wir politisch erreichen? Welche sozialpolitischen Standards wollen wir haben? Wollen wir Ganztagsschulsystem haben? Natürlich wollen wir das familienpolitisch. Da muss ich aber tatsächlich überlegen, wer es bezahlt. Und dann müssen auch alle drei Ebenen es bezahlen. Die Kommunen sind ja mittlerweile sogar so weit, dass sie sagen, okay, auch wenn wir es eigentlich nicht müssten, weil es gesetzliche Aufgaben sind, weil es in den Ländern verfassungsmäßige Regelungen gibt, dass eigentlich zusätzliche gesetzliche Aufgaben von den Ländern bezahlt werden müssen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal einen Cut und auch wenn wir es nicht müssen, für Sozialleistungen bezahlt jede Ebene 33%, ein Drittel. Ja, Bund, Land und Kommunen. Dann bezahlen wir ein bisschen mehr, die da weniger. Das ist ein Vorschlag, den die kommunalen Spitzenverbände gemacht haben, um einfach zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal vorankommen. Weil dieses Hin- und Herschieben funktioniert halt nicht. Ganztagsschulausbau wird vom Bund im Wesentlichen bezahlt, weil es ein Direktauftrag eigentlich im Kita-Bereich ist an die Kommunen. Das war so ein Direktding von dem Bund an die Kommunen, haben die da ins Gesetz geschrieben, waren die Länder eigentlich raus. Die Länder helfen natürlich, aber die Länder scheuen es natürlich wie der Teufel das Weihwasser, irgendwelche Regelungen zu treffen, weil dann sind sie gleich wieder in dieser berühmten Konnexität, also diese verfassungsrechtliche Regelung, die sagt, ihr müsst es eigentlich bezahlen.
Genau.
Habe ich jetzt gut miterklärt.
Ja, war ganz gut. Also nochmal, ne? Wer bestellt, bezahlt.
Noch besser. So, aber wir wollen ja alle Ganztagsschule. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wollen wir das System stabilisieren. Und wenn wir dann nachher alles das wissen, was wir wollen, dann müssen wir als ganzer Staat auch die Kraft haben, wenn wir sagen, okay, alle drei Ebenen zusammen können es aber nicht bezahlen, was wir eben weniger machen in Zukunft oder was wir eben nicht mehr machen können. Und das ist ja das, was gerade als politischer Prozess nur bedingt funktioniert. Bei der Sozialstaatskommission, also einem ersten Teil, wo man gesagt hat, wir setzen uns jetzt wirklich alle zusammen. Also die Betroffenen, die Kommunen, die Länder und der Bund. Ich finde, da hat das gut geklappt. Das war geräuschlos, da hat man sich nicht gestritten öffentlich darüber, sondern man hat nachher einen Abschluss gehabt. Das Problem war, da hat man Dinge rausgenommen, wo wirklich die Musik drin ist. Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Rente und sowas hat man alles rausgenommen. Ich würde mir wünschen, dass man große Pakete macht, wo alle drei Ebenen und die Betroffenen an einem Tisch sitzen, um dann zu sagen, okay, was können wir uns noch leisten, was wollen wir uns leisten und wenn wir uns leisten wollen, dann bezahlen bitte alle drei, jeder nach seiner Kraft.
Du hattest mich ja auch gefragt.
Ich glaube, und eigentlich hat er gar nicht auf meine Frage geantwortet. Aber
bitte?
Naja, das
So halb.
Also ich würde mal sagen, die Grundlage muss erstmal sein, dass die Wirtschaft wieder flott wird. Das ist wirklich eine Erfahrung, die haben wir diverse Male gemacht. In dem Moment, wo die Wirtschaft dümpelt, geraten die öffentlichen Finanzen auf allen Ebenen massiv unter Druck. In dem Moment, wo die Wirtschaft wieder läuft, entspannt sich die Lage auch. Also das ist wirklich Prio 1, würde ich mal sagen. Da können auch alle drei dazu beitragen, aber natürlich vor allem der Bund. Das ist so. Das Zweite, Konnexität, also wer bestellt, bezahlt, das gibt es zwischen den Kommunen und dem Land, das gibt es nicht zwischen den Kommunen und dem Bund. Der Bund weigert sich bis jetzt standhaft, diesen Grundsatz für sich zu akzeptieren. Das geht nicht, weil es ist tatsächlich so, wie es Thorsten eben geschildert hat, es gibt immer wieder neue Kostenrunden, deswegen, weil es neue Aufgaben gibt, die typischerweise von der Bundesebene kommen. In dem Moment, wo ein Land antritt, gibt es einen Riesenärger und das überlegt sich jedes Landesparlament dreimal, bevor es das macht. Aber der Bund ist eben dann eine Etage drüber und weiter weg. Der dritte Punkt ist, es ist wieder eine gesellschaftliche Aufgabe und da nehme ich ein Beispiel, das du eben gebracht hast. Wir haben ja große Baustellen eigentlich fast überall und im Gesundheitswesen allemal. Das, was wir da jetzt mit dem schwierigen Wort, das du gesagt hattest, machen, ist keine Reform. Das ist ein Konsolidierungspaket. Genau. Also mit Reform hat das erstmal überhaupt nichts zu tun aus meiner Sicht. Aber der Reformbedarf ist ja da, denn andere Länder haben mindestens ein genauso gutes Gesundheitssystem wie wir, zahlen aber weniger und da leben die Leute auch noch länger. Das ist ja echt ein schlechter Deal. Also muss man sich wirklich ernsthaft hinsetzen und beispielsweise eine Reform des Gesundheitswesens vorantreiben. Und da bin ich wieder sehr bei dir. Dann zum Beispiel auch schauen, wie können eigentlich die Krankenhäuser, die wir tatsächlich brauchen, auch gesichert wirtschaftlich arbeiten. Da war Karl Lauterbach eigentlich schon relativ weit, fand ich. Und seine Nachfolgerin Frau Wagen, die hat echt erstmal wieder alles zum Stillstand gebracht. Das finde ich ganz schlimm. Also, dass man wirklich nicht nur auf den goldenen, sagen wir mal, auf die goldene Idee wartet in diesen Gesprächen Bund, Länder und Kommunen, die hat es jedenfalls nach meiner Erfahrung noch nie gegeben, sondern das ist harte Arbeit an den großen gesellschaftlichen Baustellen. Und wenn das klappt, dann profitieren auch wieder alle drei Ebenen davon. Aber da liegt ein gehöriges Stück Arbeit vor einem. Und im Moment würde ich sagen, also mir fiele nicht ein, wie so richtig die Lösung dieses gordischen Knotens ausschaut, mit der einzigen Antwort, als allererstes die Wirtschaft wieder nach vorne bringen.
Also da gebe ich dir absolut recht, weil die sonst kriegst du das sowieso nicht mehr ausgeglichen. Und wir hatten ja selbst ein hohes Kostenniveau, haben wir ja bezahlt gekriegt durch dieses gute Wirtschaftswachstum, was wir über Jahre hatten bis zu den Krisen. Aber eins, das darf ich dem ehemaligen Ministerpräsidenten natürlich auch sagen, gehört ja auch dazu. Aber das hast du ja sozusagen auch schon vorweggenommen. Es gab nie richtig echte Gespräche, sondern nur punktuell, wo tatsächlich alle drei Ebenen zusammensaßen. Warum? Weil man natürlich, wenn man jetzt formell verfassungsrechtlich guckt, dann sagt man, die Kommunen sind Teile der Länder und viele. Du natürlich nie, aber deine Amtskollegen. Nee,
an dem Punkt tatsächlich nicht.
Deine Amtskollegen, vor allen Dingen jemand, der danach mal Bundeskanzler geworden ist, der immer behauptet hat, er wäre ja auch mal Bürgermeister gewesen und deswegen kennt er ja die Sorge der Kommunen, war aber allerdings auch Ministerpräsident. Also wenn ich mir auch noch meine eigenen Gesetze machen kann, dann geht es einem natürlich auch besser. Haben immer gesagt, wir machen das so mit und wir sind so Anwalt der Kommunen. Was in dieser Not, in dieser finanziellen Notlage, in der sich alle drei Ebenen befinden, natürlich nicht funktioniert. Und das ist natürlich auch das, was wir wieder gesehen haben bei diesem komplizierten Gesetz, das ich gerade genannt habe. Wobei ich der niedersächsischen Landesregierung sehr dankbar bin, dass sie da tatsächlich richtig gegengehalten hat und gesagt hat, wir müssen jetzt den Vermittlungsausschuss anrufen, weil es einfach nicht mehr bezahlbar ist, insbesondere für die Kommunen, aber natürlich auch für die anderen Fallträger der Krankenkassen.
Also ich habe den Eindruck, was den Kommunen gerade widerfährt, ist eigentlich, dass Land und Bund kein Geld haben. Wir haben als Land schon ausgeschöpft unsere Grenze der Schuldenbremse. Im Bund herrscht ein wahnsinniger Druck. Das ist sehr bekannt. Auch für die nächsten Haushalte wird das sehr, sehr spannend. Eine große Aufgabe. Und im Endeffekt sind die Leidtragenden die Kommunen. Und es ist wahnsinnig schwierig, Leistungen irgendwo wieder einzustellen. Und solange die Wirtschaft eben nicht Fahrt aufnimmt, ist das im Endeffekt die momentane Lösung. Die Kommunen verschulden sich und zwar ganz erheblich, weil die hier sind die einzigen, die keine Schuldenbremse haben, die das verfassungstechnisch überhaupt dürfen. Und das müssen in dem Fall sogar, weil sie gesetzliche Vorgaben dazu haben und schon ihre Pflichtaufgaben sie dermaßen in die Schuldenfalle sozusagen treiben. Ich halte das als Übergangslösung, ich sag mal, sind Schulden ja nicht das Ende aller Tage. Also ich mag diese Endzeitstimmung nicht, ich versuche da irgendwie rauszukommen. Ne? Also man kann sich, glaube ich, aus diesen Sachen auch wieder rauswachsen. Die Frage ist jetzt ein Stück weit, die Prognose für die Wirtschaft sieht ja im Moment nicht gut aus und bei 400.000 Leuten, die den Arbeitsmarkt verlassen, auch über die nächsten 10 Jahre sehr verlässlich, auch absehbar nicht rosig. Das heißt, früher oder später müssen wir, Thorsten, vielleicht genau wie du es gesagt hast, uns an einen Tisch setzen und überlegen, okay, das machen wir und das machen wir eben auch nicht mehr. Anders wird es vielleicht nicht funktionieren. Und dann ist die Frage, was lassen wir denn wirklich? Was lassen wir und wen bringen wir richtig auf die Palme?
Das war ein bisschen gemein jetzt, aber die Frage ist gut, oder?
Ja, die ist gut, aber dann würde ich erstmal die Gegenfrage stellen. Von welchem Niveau dessen, was wir uns denn leisten können, gehen wir aus? Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, und da gebe ich Stefan und dir absolut recht, wenn wir davon ausgehen, dass wir das derzeitige Wirtschaftswachstum mit der derzeitigen Einnahmesituation sehen, also dann glaube ich, das würde eine Gesellschaft nicht mitmachen, weil wir so viel gar nicht zusammenstreichen könnten an Aufgaben, dass wir danach diese Gesellschaft noch wiedererkennen können. So, das heißt, wir müssen von einem anständigen Wirtschaftswachstum ausgehen und da müssen wir mal schauen, was wir zusätzlich machen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir erstmal aufhören mit diesen ganzen Versprechen. Das ist wichtig, das ist ehrlich auch eine Binsenweisheit und so eine Sonntagsrede von vielen. Aber es wird ja in Teilen immer noch gemacht.
Ja.
Sehr intensiv. Aber zum anderen müssen wir auch jetzt auch wirklich mal diese Erkenntnis, dass wir dieses Wirtschaftswachstum brauchen, um alles andere zu bezahlen, auch eigentlich ja einmal eins, müssen wir auch mal umsetzen. Ja, wir haben das ja gerade gehabt, hatten gestern ein Treffen mit Olaf Lies, wo wir auch noch mal uns über VW unterhalten haben, als Kommunen, als Standortkommunen. Und ich finde, dass er die richtige Erkenntnis hat. Nämlich die Frage ist doch, wenn das Problem Energiekosten sind, und das ist ein Riesenproblem in diesem Land. Wenn ich in anderen Ländern 10 Jahresverträge kriege oder garantierte Energiepreise kriege bei 10 Cent auf 10 Jahre als Industrie, ja, wie sollen wir denn da mithalten mit unseren, ist das jetzt beihilferechtlich relevant, wir geben die ganzen Netzausbaukosten alle weiter, wir wollen den CO2-Preis auch nochmal frei fluten lassen. Also das führt ja alles zu Energiekosten. Also die Frage ist, ordnen wir denn dem Ziel alles wirklich unter? Und den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht. Und da müsste Politik sich sehr, sehr intensiv mal dran machen. Es ist natürlich leider immer so, dass es insbesondere mit den Klimazielen konkurriert zurzeit, was wir alles bei Energiepreisen machen. Aber auf der anderen Seite müssen wir das dann tatsächlich überlegen, damit du mich nicht wieder vollst, dass ich deiner Frage ausweichen würde, dass wir schauen müssen, okay, von welchem Niveau gehen wir denn insgesamt aus und diese Aufgabendiskussion dann zu führen. Eigentlich ist das immer eine Aufgabe für eine große Koalition.
Das machen wir jetzt mal. Und zwar ganz konkret am Beispiel Braunschweig.
Wann wird diese Folge gesendet?
Wie ist so dein Urteil über den Stand der Digitalisierung? Also würdest du sagen, wir sind heute schon durch und durch digitalisiert als Braunschweiger Stadtverwaltung. Bei uns läuft alles elektronisch und alle damit verbundenen Einsparpotenziale, die haben wir schon längst umgesetzt. Oder würdest du sagen, vorsichtigerweise, wir sind auf dem Weg?
Das ist ja eine Mehr, dass man durch Digitalisierung kurzfristig Einsparpotenziale heben könnte. Denn zuerst braucht man natürlich neue Technik, Menschen, die es können, und hat ja Transformationskosten. So, das heißt, mittel- bis langfristig wird das natürlich insgesamt so sein, insbesondere bei der KI-Nutzung.
Genau.
Wir haben 5 KI-Bots nach innen und einen nach außen. So einen kleinen süßen Löwen, der taucht dann auf der Seite und der hilft dir dann mit deinen Anträgen, schreibt auch für dich Anträge. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Hundesteuer. Durch ganz einfache Fragen, was hast du denn für eine Rasse, wie alt ist er und so weiter und so fort. Ich habe selber keinen Hund, ich kann das nicht beurteilen. Also auf jeden Fall waren das für mich relativ einfache Fragen und im Hintergrund schreibt er das Formular. Das ist eigentlich super. Und dann haben wir 5 Bots, die den Beschäftigten helfen, zum Beispiel Vorlagen zu erstellen. Zwei Drittel der Vorlagen sind ja meistens auch Wiedergabe von Geschichte dieses Projekts seit mehreren Jahren. Manche Dinge laufen ja mehrere Jahre. Da sind wir jetzt dabei, eine KI-Dienstvereinbarung zu schließen, denn das führt natürlich auch zu Befürchtungen. Da laufen wir also gut. Und sonst haben wir fast alles das komplett digitalisiert, was uns Bund und Länder lassen zu digitalisieren. Denn das landet natürlich immer bei uns beim Rathaus. Alle sagen, wieso kann ich in der Stadt das und das nicht machen? Es gibt im Grunde genommen 2 Dinge, finde ich, die das große Problem sind. Das eine sind die Urkundengläubigkeit der Deutschen. Ja, die Deutschen lieben ihre Urkunden. Wir wollen alle den ehemaligen Fahrzeugschein, davon wollen wir alle nicht abrücken. Wir wollen alle standesamtliche Urkunden. Ja, wenn man ein Kind kriegt, dann kriegt man erstmal 5 Urkunden, 1 zum Einkleben ins Standesbuch. Das kann ich ja noch verstehen. Das ist so ganz, finde ich, eine ganz schöne Sache.
Wie viele Kinder hast du selber?
3.
Also du sprichst aus Erfahrung.
Ja, 1 zum Beantragen von Mutterschaftsleistung, 1 zum Beantragen von Elterngeld, 1 zum Beantragen von Kindergeld, das ist jetzt verbessert worden, und dann noch 1 für sonstige Sozialleistung, also für die Krankenkasse und so weiter und so fort. So, warum nicht eine super abgesicherte, tolle digitale Datei, die du in deinem Bürgerkonto hochladen kannst und dann kannst du sagen, Freigabe freiwillig, freiwillig, Freigabe für alle anderen Behörden. So, wir sind mit VW,
Das ist so ein Modell, das beispielsweise in Dänemark und in Estland angewandt wird, ne?
Genau. Also das sind alles Sachen, da müssen wir weiterkommen. Ich durfte ja mitverhandeln im Koalitionsvertrag des Bundes, das steht da auch drin als Ziel, ohne sozusagen Vorsprache und ohne diese Dinge. Und was uns natürlich fehlen, sind viele, viele Fachverfahren, die man in diesem Konzert der 16 Bundesländer ja so geregelt hat, dass man sagt, ein Land für alle ist erstmal klug gedacht. Das Problem ist, es gibt unterschiedlich leistungsfähige Bundesländer. Es gibt die ganz Reichen, die können das alles ganz schnell machen. Es gibt die wie Niedersachsen, wir sind ja immer, sage ich mal, der gute Durchschnitt. Und dann gibt's Länder, die ressourcenmäßig nicht haben. Aber dann hängt der ganze Bund sozusagen da dran.
Aber alles, was auf dem Markt ist, das hast du schon digitalisiert.
Das Allermeiste, das wird ja auch immer abgefragt. Also wir sind da sehr, sehr gut und haben jetzt auch nochmal wieder zwei zusätzliche Leistungen gemacht. Aber wie gesagt,
Aber wäre das etwas, wo du sagst, na, wenn das wirklich digital ist, und ich meine, ich habe ja gerade schon mal gesagt, wie viele Leute demnächst in Rente gehen, und das ist im öffentlichen Dienst ja auch so. Da geht es ja gar nicht um, wir feuern Menschen aus dem öffentlichen Dienst, sondern einfach, wir besetzen die Stellen vielleicht irgendwann mal nicht neu. Wenn diese Leistungen zentralisiert werden, weil sie komplett digital sind, ist das eine Lösung, um bei den Kommunen Geld einzusparen?
Das wäre eine Lösung, wenn du das isoliert betrachtest, ein so ein Feld, das dann digitalisiert wird, weil wir aber gleichzeitig überall Personal aufbauen müssen wegen zusätzlicher Anforderungen, auf das du nicht verzichten kannst. Kinderbetreuung. Da gibt es ja auch Schlüssel, die sind festgelegt vom Land. Ja, ich kann, wenn ich 5 Kinder habe, dann brauche ich eine Erzieherin am bestimmten Alter. Dann reichen mir keine und so viel Sozialassistenten. Aber wenn ich die Anforderungen bei der Feuerwehr zum Beispiel werden immer größer, wird auch immer. So, es gibt halt bestimmten Stellenaufwuchs, den kannst du nicht, aber in diesem isolierten Bereich wird das natürlich dazu führen.
Also in deinem, sagen wir mal, im engeren Verwaltungsbereich.
Ja.
Wie hoch schätzt du da so das Potenzial von wegen KI wegfallenden Arbeitsplätzen ein?
Das kann ich dir nicht. Das würde ich mich jetzt. Kann ich dir jetzt nicht in Prozentzahlen
sagen. Ich meine, wir kennen alle so diese Schätzungen gesamtwirtschaftlich. Die gehen bei den ganzen sitzenden Tätigkeiten, wenn man das so sagen kann, schon von hohen, hohen Quoten aus. Es ist ehrlich gesagt, wenn ich es mir für die gesamte Gesellschaft vorstelle, eher noch erschreckend, wie viel dann tatsächlich wegfallen würde. Und das runtergebrochen müsste sich dann eigentlich auch in einem Rathaus niederschlagen.
Ja, vermutlich mit den Sonderdingen, die man immer hat irgendwie im öffentlichen Bereich. Aber klar, unsere Post kommt rein, wird komplett eingescannt. Und wenn man es die dann komplett auch verarbeitungsfähig kriegt, wie man das ja heute bei Versicherungen kennt, da geht ja im Grunde genommen alles rein und wird schon alles vorbereitet und dann zur Entscheidung wahrscheinlich, wenn es überhaupt noch einen Sachbearbeiter sieht, so wird das mit Sicherheit dann auch irgendwann sein. Das führt aber natürlich auch dann dazu, dass man kann ja im öffentlichen Bereich und sollte es ja auch nicht, wir wollen ja auch, haben ja auch einen sozialen Anspruch, Menschen einfach sozusagen entlassen, sondern hat man natürlich auch Aufwand zur Umschulung und den Menschen dann andere Tätigkeiten zu geben. Aber wie gesagt, der Prozess ist relativ langsam. Es gibt halt auch immer noch viele Gesetze, die vorschreiben, dass man vorsprechen muss. Also vieles beispielsweise im Ausländerbereich oder ganz hoheitlichen Tätigkeiten. Aber ich denke, also Massenverfahren wird natürlich Steuererhebung und so weiter und so fort. Das wird natürlich sehr stark. Es ist eigentlich, sagen wir, ideal für eine Digitalisierung. Da sind wir auch bei der E-Akte am schnellsten vorangekommen, ne? Im Personalwesen und im Steuerwesen. Klar, das sind Massenverfahren und da kann man am schnellsten individualisieren.
Du bist gelernter Steuerbeamter, ne?
Steuerjurist, ja, und dann aber eingestiegen in der Finanzverwaltung. Also die sieht heute schon anders aus als, und so alt bin ich ja noch gar nicht, aber als
Vormittler. Also du wärst heute nur noch mit Einschränkungen zu gebrauchen, ja? Okay.
Ja, das sind ja Juristen generell. Ja, Juristen können ja im Grunde genommen vieles halb, aber nichts ganz so intensiv.
Das sind zwei Juristen, aber das, was wir können in Zukunft in hohem Maße auch die KI, ne? Das ist, glaube ich, das etwas, was für einen Juristen ein sehr gewöhnungsbedürftiger Gedanke ist.
Ich habe von einem Kollegen gehört, der bei einer großen Kanzlei arbeitet, dass es tatsächlich so ist, dass viele juristische Sachbearbeiterstellen gerade massiv wegfallen.
Ist so, weil gerade in den Massenverfahren werden in hohem Maße KI unterstützt betrieben.
Ich sag mal, das zweite Staatsexamen, das kann mittlerweile relativ gut abgelegt werden von den neuesten Sprachmodellen. Also das sind schon.
Ist das so?
Also das glaube ich nicht.
Und Christoph hat KI studiert, also.
Also das, jetzt fangen wir, hören wir mal auf. Das machen wir jetzt mal nicht.
Lass uns mal auf die kommunale Basis zurückkehren.
Ja, bitte.
Insbesondere zur Frage, also es gibt ein Personalabbaumöglichkeiten X. Gleichzeitig sagst du, ich muss aber permanent auch Personal aufbauen. Findest du die Leute eigentlich?
Wir haben natürlich auch massiv Fachkräfteprobleme, gerade auch im Bereich, insbesondere zum Beispiel auch am Menschen, also wo man, wo du im sozialen Bereich Jobs hast, wo du jetzt nicht Ingenieursspitzengehälter verdienst, aber auch natürlich einen sehr, sehr intensiven und sehr anstrengenden Bereich hast. Was man merkt, ist tatsächlich die wirtschaftliche Flaute, dass du jetzt im Bereich der Ingenieurstätigkeit, in den technischen Berufe oder auch im IT-Bereich zumindest mehr kriegst als sonst. Also als die Wirtschaft lief, konnten wir ja gar nicht mithalten. Das ging ja dem ganzen öffentlichen Bereich so. Man reagiert dann damit, indem man selber ausbildet. Also Verwaltungsinformatiker, diese Zwischengeschichte.
Aber die jungen Leute, die findest du, die sagen, ich möchte Verwaltungsinformatiker werden.
Ja, zumindest besser als vorher. Immer noch nicht ausreichend. Vor allen Dingen, weil man ja auch in vielen Kommunen auch reagiert hat bei der, ich sag mal, Einnahmekrise durch die große Steuerreform. Das muss ja deine Zeit gewesen sein, vermute ich. Haben ja viele auch durch tatsächlich Einstellungsstopps reagiert. Und die, zumindest in Braunschweig muss es so gewesen sein, weil wir haben eine ganze Kohorte, so ein Riesenloch, das uns fehlt, das du gar nicht aufgefüllt kriegst. Und dass jetzt natürlich dieser Abgang der Babyboomer, der berühmten, nochmal intensiver und schwieriger macht.
Deswegen ist ja in vielen Bereichen, glaube ich, persönlich gar nicht die Frage, baut man Stellen ab, sondern wie viele Stellen kann ich noch besetzen?
Ja.
Und dafür braucht man übrigens, in der Tat, da habe ich auch eine Menge dazugelernt über die Jahre, muss ich sagen, wird das ohne Digitalisierung gar nicht denkbar sein. Also alles das, was jetzt geschieht, würde ich immer denken, lässt sich, muss man gar nicht mehr Haushaltskonsolidierung sagen, das ist ja für viele ein Wort, das allergische Reaktionen auslöst, sondern schlichtweg die Frage stellen, wie sollen wir denn die Jobs besetzen, bitteschön?
Ja.
Stimmst du zu?
Ja, da würde ich zustimmen, insbesondere im Bereich der Kernverwaltung schlechthin. Wie gesagt, es wird immer problematisch, wenn du als Mensch mit Menschen zu tun hast. Da hast du natürlich keine Chance. Ja, Polizisten, Feuerwehrleute, da ist es so, dass du weiterhin stark für diesen Beruf werben musst, damit die Menschen kommen.
Und ich glaube, das ist auch so eine Misskonzeption. Also wenn viele Verwaltungen hören, dann denken die irgendwie an so einen ganz klassischen Bürojob und da sitzt irgendjemand am Schreibtisch und schiebt irgendeine Akte nach links und rechts. Und das ist ja eigentlich genau nicht das, wo wir von dem Fachkräftemangel reden. Das ist ja eigentlich eher dann, wie du schon gesagt hast, Mensch zu Mensch im sozialen Bereich, die Leute, die auch anfassen, die helfen. Und ich würde das so beschreiben, dass diese ganzen Schreibtischjobs, wie du es schon gesagt hast, überall, wo man sitzt, da sehe ich schon, dass man mit KI und Digitalisierung eine ganze Menge machen kann. Also auch für deine Fachinformatiker im Verwaltungswesen. Wir sehen das ganz klar. Das ist ein beunruhigender Trend. Ich habe ja selber viel gecodet. Die werden nicht mehr gesucht. Also es gibt jetzt noch Senior Developer, aber selbst die, die Informatik machen, die Informatik studiert haben, die haben mittlerweile schon öfter ein Problem, einen Job zu finden, weil das KI halt an ganz vielen Stellen abnimmt. Das ist echt ein Problem geworden.
Gut, aber was du natürlich in Kommunen sehr intensiv hast, ist, dass du insbesondere Infrastruktur pflegst und die Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut, wenn ich mir angucke, was in Schulen los ist. Und da muss ja der Schulträger natürlich auch die ganze Zeit, das heißt, wir brauchen auch Spezialisten, die irgendwie dieses Schulsystem aufrecht erhalten. Was allerdings auch noch ein Problem ist, ist, ich sage mal, ist der Bund. Auch das ist wieder was, was wirklich eigentlich nicht in Ordnung ist. Die Besoldung, die der Bund jetzt vorlegt und die er ja noch deutlicher anheben will aufgrund seiner Interpretation der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ist ja meilenweit hunderte von Euro in Teilen pro Monat entfernt von den Besoldungen, die wir anbieten können. Wir hängen ja an der Landesbesoldung. Das finde ich auch nicht solidarisch, dass wir viele, viele Menschen, insbesondere Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Kernverwaltung haben, die dann zu den Bundesbehörden
also
gehen.
Also sozusagen ein öffentlicher Kannibalismus, der da stattfindet.
Ja.
Jeder kämpft um junge Leute und
Und wer, von wegen Personalabbau.
Und wer verliert, der kann gucken, wo er bleibt.
Ja, und von wegen Personalabbau. Also der Bund schafft ja tausende Stellen gerade in seinen Behörden.
Das ist in den niedersächsischen Kommunen ganz anders?
Also ich habe zweimal einen Netto-Null-Stellenplan vorgelegt. Das war sehr, sehr hart. Und da sind wir sehr stolz drauf. Aber selbst das reicht ja nicht. Ist aber natürlich etwas, das man insgesamt machen muss und sollte.
Lass uns mal,
ist auch eine Forderung,
weil so langsam biegen wir ja auch schon wieder auf die Zielgerade ein. Das eine ist ja sozusagen die Widrigkeiten des Alltags und wir haben schwierige Zeiten. Das andere ist, Politikerinnen und Politiker müssen auch immer Hoffnung vermitteln. Also nur dafür zu schildern, wie schwierig alles ist, da wirst du relativ wenig Begeisterung auslösen. Was ist eigentlich so, naja, sozusagen das Braunschweig, das du den Leuten schilderst und mit dem sie sagen, ja, so soll es sein, hier will ich wohnen bleiben, hier will ich alt werden und das ist alles super.
Ja, wir haben eine Menge zusammen angeschoben und es gelingt auch unglaublich viel.
Ich keine Regierungserklärung, sondern
im Jahr, ja, ich meine, wir werden 2031 1000 Jahre alt. Ne? Also auch urkundlich verbrieft, die Braunschweiger haben schon mal 1800 irgendwas,
eine 1000 von Jahre ist die Urkunde.
Aber diese Urkunde, die habe ich auch selber gesehen, die ist wirklich sehr beeindruckend. Die ist ja aus dem, also 1031 mit so einem dicken Siegel. Da ist das erste Mal das Dorf der Brunonen, also das Brunswijk, benannt worden. Und bis dahin wollen wir die Stadt also richtig rausgeputzt haben. Das heißt, wir haben große Bauprojekte angeschoben, die großen Leerstände, also Lösungen für alle großen Leerstände, die wir haben, für große Kaufhäuser haben wir im Braunschweig und immer mit Partnern. Das also zusammen
Themen, ganz
mit,
wichtiges
den,
Thema,
mit
ja.
den Braunschweigern. Das ist alles 28, 29 in Teilen 30, 31 fertig. So, das heißt, wir werden ein ganz anderes Gesicht von unserem Wohnzimmer haben, aber da können sich die Menschen darauf freuen. Wir werden die ganzen Schulbauprojekte abgeschlossen haben. Also das heißt, eine Top-Bildungslandschaft, die wir haben. Und wir feiern natürlich auch gerne und wir haben richtig viele tolle große Veranstaltungen an Land gezogen und wir haben über den Tag der Niedersachsen, glaube ich, gezeigt, dass wir das bis zum Stadtgeburtstag, gibt es diverse Dinge, die wir da noch haben, vom Landesturnfest bis hin zu den Hansetagen und so weiter und so fort. Also wir sind eigentlich dabei, durch intensive auch Investitionen, die auch, wo es natürlich herausfordernd ist, das dann auch sozusagen ins Ziel zu tragen. Aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. So, das heißt, und wo wir gemeinsam mit der Stadtgesellschaft es schaffen werden, glaube ich, eine noch lebenswertere Stadt dorthin zu kriegen. Ein kurzes Beispiel, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, positiv. Wir hatten ein Problem mit einem Schwimmbad. Bad Liesmarode hieß das. Total geliebt von allen, kam aus den 70er Jahren, hat Gerd Glogowski eröffnet.
Ein früherer niedersächsischer Politiker. Wir strahlen weltweit aus.
Genau. Ach so. Ja, sehr gut. Eröffnet und hat dann ein großer Braunschweiger Unternehmer lange gehalten. Das sollte eigentlich geschlossen werden damals. 2007 gab es einen Beschluss, das zu schließen. Hat es dann erhalten und ist dann aber irgendwann auch ausgestiegen nach 10 Jahren, kann man sagen, klar, Respekt, überhaupt das 10 Jahre aufrechterhalten zu haben. So großer Sanierungsstau und uns fehlte Geld als Stadt dafür, das auch noch zu machen. Und dann haben sich in kürzester Zeit Unternehmer, Menschen aus der Stadtgesellschaft zusammengetan, Förderverein, die Schwimmbad und so, und haben in kürzester Zeit 1 Million Euro zusammengesammelt, privates Geld, um das sozusagen über die Bühne zu heben. Wir mussten auch ein paar andere Projekte dafür dann einstellen. Also da ging das schon beispiellos auch mit der Priorisierung. Und das hat geklappt. Und das ist eigentlich das, was mir immer zeigt, dass es eine Stadt ist, die so zusammenhält und dass wir da, glaube ich, sogar, nicht nur glaube ich, sondern dass das Ziel stärker rauskommen aus diesen ganzen Zeiten, als wir reingegangen sind.
Also erstligafähig.
Das sowieso. Und ich sage mal so, obwohl dein, sage ich mal, eher einseitig geprägter Glaube an die Kraft von niedersächsischen Fußballvereinen.
Es muss etwas ganz Schlimmes sein, was jetzt kommt.
Von niedersächsischen Fußballvereinen. Nicht daran glaubte, dass die Eintracht es schafft, weiter in der zweiten Liga zu bleiben, habe ich immer daran geglaubt und das haben wir geschafft und dass wir es nachher geschafft haben, über eine Wildcard auch noch unsere Löwen in der ersten Liga zu halten, also die Basketball-Löwen, das muss ich sagen, also auch das Schicksal ist mit Braunschweig, was soll also ich sagen?
Alleine für die letzten 3-4 Minuten müssten wir eigentlich Honorar von der Stadt Braunschweig verlangen.
Ja, sonst schneiden wir es raus, kein Problem. Nein, sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch, Thorsten. Ich glaube, das waren spannende Einblicke in die Kommune. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Auf bald.
Danke.
Alles Gute, herzlichen Dank und tschüss.
Tschüss.